Ich lese den Predigttext aus dem Prophet Hesekiel, Kapitel 34, Verse 1 bis 16. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört, ihr Hirten, des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nicht nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. Amen. Liebe Gemeinde, die Bibel erzählt uns von Gott. Weil Gott aber so unbeschreiblich ist, so anders, so nicht fassbar, braucht die Bibel Bilder dafür. Wir kennen viele von diesen Bildern recht gut. Gott als Vater und manchmal auch als Mutter. Gott, der König, der Fels, eine starke Burg, ein Löwe, der Richter und so weiter. Eines der bekanntesten Bilder ist auch der Hirte. Ganz wichtige Bibelstellen handeln hier davon. Der Psalm 23 und das Gleichnis vom verlorenen Schaf zum Beispiel. Aber natürlich auch die Bildrede vom guten Hirt im Johannesevangelium. Das Bild von Gott als Hirt durchzieht also die ganze Bibel. Auch an viel weiteren, unscheinbaren Stellen kommt es vor. Mir fasziniert es, wie die vielen Stellen in einem Zusammenhang zueinander stehen und wie mit dem Hirtenbild gespielt wird. Dazu gehört auch der heutige Predigttext. Er ist sogar einer der allerwichtigsten Texte mit dem Hirtenbild. Wir erkennen nämlich sofort, dass viele von den späteren neutestamentlichen Hirtenworten auf das Kapitel 34 vom Hesekiel bezogen haben. Der Prophet hat ein bisschen einen schwierigen Namen, Hesekiel. In anderen Bibelübersetzungen steht Ezechiel. Hebräisch spricht man den Namen etwa Jücheskeel aus. Also ziemlich schwieriger, richtiger Zungenbrecher. Der Name bedeutet, Gott macht stark. Der Hesekiel ist ein Priestersohn und gehört zu der Oberschicht von Jerusalem. Er wird schon im Jahr 597 vor Christus, noch vor der Zerstörung von Jerusalem, zusammen mit dem König Joachim und vielen anderen führenden Persönlichkeiten unter dem babylonischen König Nebukadnezar deportiert. Das heisst, in die babylonische Gefangenschaft geführt. Zusammen mit den anderen Deportierten im Exil wohnt der Hesekiel am Fluss Kebar in der Nähe von der Hauptstadt Babylon. Er ist verheiratet und hat ein eigenes Haus. Ja, es scheint den Verbannten ganz allgemein ziemlich gut zu gehen. Ähnliches erzählen uns auch die Bücher von Daniel oder von der Esther. Das aber macht die Gefahr umso grösser, dass man die Heimat, auch die religiöse Heimat, vergisst und sich auch innerlich davon verabschiedet. Erst nach 5 Jahren in dieser Verbannung im Exil wird der Hesekiel von Gott zum Prophet berufen. Das heisst für uns, alle seine Prophezeiungen, alle seine Worte in den 48 Kapiteln von seinem Prophetenbuch redet und schreibt der Hesekiel nicht im Land Israel, sondern in Mesopotamien, im heutigen Irak, im Land der Feinde eigentlich. Und seine Zuhörerschaft sind damit die Juden, die wie er im Exil sind. Das ist nämlich nicht auf den ersten Blick klar, wenn man einzelne Texte vom Hesekiel liest, auch beim heutigen Predigtext nicht. Aber fürs Verständnis ist das noch wichtig. Während dem Hesekiel seiner Wirksamkeit als Prophet wird Jerusalem dann vom Nebukadnezar definitiv erobert und zerstört und auch noch weitere Teile vom Volk deportiert ins Exil. Das Ende von Jerusalem teilt das Wirken vom Hesekiel in 2 Abschnitte. Der heutige Text stammt aus dem 2. Abschnitt, also nach der Zerstörung. Eigentlich gibt es nach dem epochalen Ereignis von der Zerstörung von Jerusalem keine Hoffnung und keine Zukunft mehr. Eigentlich ist jetzt alles zu spät. Das Königreich Juda ist nach 400 Jahren von der Landkarte komplett verschwunden. Das auserwählte Volk ist versprengt und zerstreut. Was nützt es, jetzt noch am Glauben der Väter und Mütter festzuhalten? Was nützt es, sich jetzt noch auf die besondere Erwählung zu berufen? Wie kann man da noch glauben? Wie kann man da noch hoffen? Ist nicht alles eine Illusion gewesen? Eine grosse Täuschung? Ich kann mir gut vorstellen, dass man darum auch den Prophet Hesekiel dazumal gar nicht so ernst genommen hat. Wenn Gott das zulässt, dass Jerusalem zerstört wird, das auserwählte Volk, das gelobte Land wieder muss verlassen, was soll denn jetzt noch ein Prophet? Ist das nicht einfach ein Aufschneider, ein Narzisst, ein Verschwörungstheoretiker, ein Untergangslügner, ein religiöser Fanatiker? Auf jeden Fall ein falscher Prophet, wie so manchen anderen auch im Laufe der Zeit. Auch für uns heute ist es ja nicht einfach, echte und falsche Propheten zu unterscheiden. All die vielen Prophetinnen und Propheten von der Forschung und Medizin, vom Bundesamt für Gesundheit, von Bund und Kantonen, wem soll man da in dieser Disharmonie von allen Stimmen noch glauben? Vieles ist eingetroffen, vieles ist auch nicht eingetroffen. Und was in Zukunft passiert, wissen wir nicht. Für Christinnen und Christen ist es besonders schwierig, weil es auch Leute gibt, die mit dem religiösen Mäntel die Situation analysieren. Ist die Maskenpflicht oder die Impfbestätigung etwa schon das Zeichen des Tieres, aus der Offenbarung? Sind die weltweit koordinierten Massnahmen gegen das Virus schon ein Schritt zu der antichristlichen Weltreligion, die uns im letzten Buch der Bibel angekündigt wird? Schwierige Fragen. Die Propheten selber legen gar nicht immer Wert darauf, dass man ihre Botschaft ernst nimmt. Der Jeremia zum Beispiel läuft einfach davon, nachdem ihm der falsche Prophet Hanania widersprochen und ihn bloßgestellt hat. Etwa so im Sinn von, leckt mir doch am. Ja, und gleichzeitig sieht man bei den Propheten aber als einfaches Kriterium, wenn sich Verheißungen erfüllen, dann ist der Prophet von Gott geschickt. Auf jeden Fall lebt der Hesekiel in einer bewegten Zeit, wo vermutlich viele mit dem Glauben hadern. Aus dieser Zeit stammen ja auch die Klagelieder von Jeremia oder der Psalm 137. Lieder, die die grosse Trauer demonstrieren über das Ende des Königreichs Juda und über die Zerstörung von Jerusalem. Doch Gott schickt auch in diesen schwierigen Zeiten seine Leute. Und er schickt auch in diesen schwierigen Zeiten sein Wort. Vielleicht gerade umso mehr. Der Hesekiel wird Prophet und er verkündigt Gericht und Heil. Im Bild von der schlechten Hirte und vom guten Hirt ist Anklage und Verheißung. Es ist ein Bild, das bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Wir fangen an, erstens mit den schlechten Hirten. Der Text fängt an mit einer Gerichtsbotschaft. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Wer sind die schlechten Hirten? Die Ausleger sagen klar, sowohl die politischen als auch die religiösen Führer vom Volk. Auch im Exil nämlich gibt es Priester und es gibt Sättige aus der Oberschicht, die immer noch Sagen haben. Sich selber weiden ist der Vorwurf. Also sich nur um sich selber kümmern, statt um die, die es nötig haben. Wie häufig drehen wir uns um uns selber? Wir alleine und auch wir als Kirchengemeinde. Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Der Vorwurf verstärkt sich. Man profitiert von der Härte, man nimmt sie richtiggehend aus. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Soziale Ungerechtigkeiten, ein Dauervorwurf im Alten Testament. Scheinbar hat ja auch die Corona-Krise die Gräben zwischen Reich und Arm weiter verbreitert. Das Thema bleibt also aktuell bis in die heutige Zeit. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Klare Anklagen, Egoismus pur, fehlendes Gemeinwohl, Durchsetzen von Macht. Es braucht Mut, derart deutlich zu reden. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Der Hesekiel sagt den Hirten, dass keine Hirten da sind. Paradox! Wie ist es mit uns? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Fragt der Kain. Die Antwort lautet, ja, du sollst. Wir sollen aufeinander aufpassen und besonders auf die, die nicht selber in der Lage sind, auf sich aufzupassen. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Für mich ist das auch ein Bild für die geistliche Not der heutigen Zeit. Überall ein bisschen irren die Menschen um und finden keine Geborgenheit. Aber es wird auch nicht mehr nach ihnen gesucht. Wir haben Angst vor falscher Beeinflussung und Indoktrination. Dabei dürfen wir als Christinnen und Christen durchaus ein gutes Wort haben für die Menschen von dieser Zeit. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Nach dem Vorwurf eine klare Ansage. Gott greift ein mit Macht. Das Wirken der schlechten Hirten beim Hesekiel muss und wird ein Ende haben. Gott schaut zu seinen Schafen. Damit wechselt der Tonfall und von den harten Gerichtsworten gegen die schlechten Hirten geht es über zu den verheißungsvollen Heilsworten über einen guten Hirt. Zweitens also, der gute Hirt. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus im Johannesevangelium, in dieser ganz berühmten Stelle im Kapitel 10. Doch so weit sind wir hier noch nicht. Rund 600 Jahre früher ist es Gott selber, der ab dem Vers 11 in der Ich-Form von sich aus dem guten Hirt redet. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Die Schafe sind am Hirt verloren gegangen. Von Schuld ist da nicht mehr die Rede, sondern nur noch von Verbarmen. Der gute Hirt macht sich auf die Suche. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Überall sind sie verstreut in diesen finsteren Zeiten. Gott aber sieht jedes Einzelne. Bis heute lebt auch die Christenheit noch nicht wohlgeordnet in der goldigen Stadt von der letzten Kapitel von der Offenbarung, sondern über die ganze Welt verstreut. Aber Gott sieht und kennt jedes von uns, wie dunkel das es auch mag sein, in dieser Zeit. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Gott sammelt sein Volk. Die gewaltige Verheißung vom Hesekiel hat sich schon einige Jahrzehnte später unter dem Perserkönig Kyrus erfüllt. Die Juden haben wieder heim dürfen. Wir lesen in den Büchern von Esra und Nehemia davon. Ein zweites Mal erfüllt sich die Verheißung im 20. Jahrhundert. Die Gründung vom Staat Israel 1948 und die Rückkehr von Millionen von Juden ins Land von ihren Urmüttern und Urvätern. Das ist zweifellos eines der grössten Wunder der Weltgeschichte. Und ein drittes Mal wird sich die Verheißung in einem geistlichen Sinn erfüllen, wenn Gott sein Volk aus allen Nationen sammelt und in sein Reich führt. Das ist der gute Hirt aus dem Psalm 23, der mit dem groben Stecken seine Feinde verjagt und mit dem langen, feinen Stab den Schaf den Weg weist. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Das Bild der besten Weideplätze kennen wir aus dem Psalm 23. Und Essen und Sattwerden ist in der Bibel eine häufige Umschreibung für rundum gutes Ergehen, für komplettes Wohlergehen. Ansatzweise und zeichenhaft erleben wir das beim Abendmahl, im symbolischen Essen und Trinken, die Gemeinschaft und Verbundenheit untereinander und mit dem lebendigen, dreieinigen Gott. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Was die schlechten Hirten eben nicht gemacht haben, wird hier nochmal Wort für Wort wiederholt. Der gute Hirt schaut nicht zuerst und nicht nur für sich, sondern bei ihm hat das Schwache Priorität. Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen, steht in der Präambel von unserer Bundesverfassung. Ein wahrhaft biblischer Gedanke, der im vergangenen Jahr mindestens ziemlich strapaziert worden ist. Doch am Schluss, beim guten Hirt, ist alles gut. Gott macht das Schwache stark. Denken wir an den Prophetennamen Hesekiel. Gott macht stark. Gott ist der gute Hirt und in Jesus Christus ist das ein für alle Mal deutlich geworden. Er kümmert sich um jedes einzelne von uns und gibt uns damit auch ein Vorbild, wie wir uns untereinander, umeinander sollen kümmern. Ich schließe mit einer kurzen Geschichte. Vor ein paar Wochen habe ich im Gedanken der Woche für Senioren nämlich eine Geschichte von einem Hirt erzählt, wo angesichts der teilweise viel kleineren Besucherzahlen bei Gottesdiensten eben gerade ganz aktuell ist. In dieser Corona-Zeit haben wir ja manchmal auch einen Gottesdienst gehabt, wo nicht so viele Leute da waren. Die Geschichte von dem Hirt wollte ich Ihnen zum Schluss als Illustration mit auf den Weg geben. Ein neuer Pfarrer hat seine erste Predigt in einer abgelegenen Landgemeinde gehalten. Aber es ist leider niemand gekommen, ausser einem Kuhhirt, einem einzigen Kuhhirt. Der Pfarrer war darum unsicher, ob er den Gottesdienst trotzdem halten soll oder nicht. Der Kuhhirt hat gemeint, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man hier vorgehen muss, Herr Pfarrer, denn ich bin ja nur ein Kuhhirt. Aber wenn ich komme, um meine Kühe zu füttern, und nur ein einzige würde sich zeigen, dann wäre ich doch von allen guten Geistern verloren, wenn ich die einzige Kuh nicht würde füttern. Ja, der gute Kuhhirt, das ist der gute Hirt vom Alten und vom Neuen Testament. Er stärkt das Schwache, auch wenn du die Einzige, der Einzige bist. Amen.